Das ist Psalm 33. So. Ich möchte erst einmal mit uns Psalm 33 lesen und danach auch ein bisschen erklären, was diesen Text denn auf sich hat und wie wir das verstehen können. Holger kommt gleich. Ab Vers 1, freut euch des Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihm Recht preisen. Nicht meine Hoffnung für alle wie bisher, sondern ganz bewusst auch jetzt ein Luthertext, 2017, die ganz neue revidierte Version. Vers 2, danket dem Herrn mit der Harfe, lob singend ihm zu Harfe von 10 Saiten. Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schal, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all seine Herr durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen, wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchtet den Herrn und vor ihm scheuen sich alles, was auf dem Erdboden wohnte. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Plänen der Völker, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, sein Herzensgedanken für und für. Wohl dem Herrn, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht, ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen. Und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errettet vom Tode und sie am Leben erhalte im Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unser Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seine und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Ich bete kurz. Vater, ich möchte einfach bitten, dass diesen Psalm für uns ganz neu groß wird. Nicht nur in unserem Verstand, nicht nur, dass wir irgendetwas einfach mal ganz neu in Zusammenhänge hier sehen, sondern hilf, dass es ganz tief in unser Herz hineinfällt, dass wir dich, Herr, dem Vater, erkennen, wie du bist. Danke, dass wir diesen Psalm hier haben und gemeinsam betrachten können in deinem Namen. Amen. Mir war Mitte der Woche schon irgendwie ganz wichtig, über einen Psalm hier zu predigen. Und was tut man? Man fängt an, diesen Psalm zu lesen. Und immer wieder komme ich zu einem Psalm hin und denke, oh ja, ganz toll. Und dann kommt nochmal diese Verse, und Herr, vernichte meine Feinde. Und ich denke, ah, darüber möchte ich heute nicht so unbedingt predigen. Und da habe ich echt weitergesucht. Ich habe über 60 verschiedene Psalmen diese Woche gelesen und überall, immer wieder kam das auch dieser Grundgedanke da drin vor. Entweder war sie zu lang oder zu kurz oder war immer wieder diese vernichte meine Feinde, Herr. Und da kam ich endlich hier auf Psalm 33 und dachte, ja, das spricht mein Herz an und ich möchte uns helfen, einfach mal zu verstehen, wie man auch mit so einem Psalm umgehen kann. Wir leben heutzutage im 21. Jahrhundert und wenn Lorchen schon E-Mails hin und her schicken kann, gehe ich davon aus, dass eine Mehrheit von uns tatsächlich ein bisschen mit einem Internet auch umgehen kann. Und das ist echt interessant, denn vor 27 Jahren, als ich anfing hier in Deutschland zu predigen, gab es damals kein Internet oder zumindest habe ich keinen Zugang dazu gehabt. Und da musste ich tatsächlich mein altes Bibellexikon raus nehmen, aufschlagen und dann nachschlagen, was Dinge bedeutete. Heute kann man es eintippen und sofort bekommt man ein Bild, sofort kriegt man eine gute Erklärung und das ist viel, viel einfacher. Auch wenn man jetzt hier das Psalm 33 eintippt in irgendeine Suchmaschine und tippt einfach Auslegung dazu mit ein, kommt man sofort auf das, was damals Charles Spurgeon darüber geschrieben hat. Und ich möchte einfach uns helfen, das zu verstehen, was er damals vor über 100 Jahren geschrieben hat. Denn das ist das, was ich damals für 27 Jahren genauso gemacht habe. Ich habe den gesamten Band von Charles Spurgeons Auslegung der Bibel gehabt. Da waren irgendwie 13 Bände und gerade eben die Zahlen war der dickste von allen. Und das habe ich immer rausgeholt und da reingeschaut, was hat damals Charles Spurgeon gesagt. So, er sagte zu Psalm 33, das Lob Jahwes ist der Gegenstand dieses heiligen Liedes. Ein Psalm war ein Lied. Wir vergessen das manchmal. Alle Psalmen wurden dazu geschrieben, dass sie gesungen werden sollten. Alle. Bei Psalm 119, dein Lieblingspsalm, kann man es ein bisschen auch dann verstehen. Immer wieder diese Wiederholung, diese Refrains, die da sind. Jede Buchstabe der hebräische Alphabet ist einmal da drin. Und das ist sehr, sehr schön auch zu erkennen. Allerdings, die Melodien haben wir über die Jahrhunderte verloren. Viele Menschen haben neue Melodien zu Texten als Psalmen dazu gedichtet. Und das ist gut. Und eines Tages im Himmel werden wir diese Lieder vielleicht neu singen können. So, das Lob Jahwes ist der Gegenstand dieses heiligen Liedes. Die Gerechten werden ermahnt, den Herrn zu preisen. Wir Gerechten werden ermahnt, den Herrn zu preisen. Das haben wir gerade gemacht in unserer Lobpreiszeit, Gott zu loben und zu preisen. Denn in der Lobpreiszeit geht es dabei um zweierlei. Einmal werden wir, indem wir in Gottes Gegenwart hineinkommen, uns ganz neue Wahrheiten Gottes auch dann singen, werden wir dann erinnert an dem, was Gott ist, an dem, was Gott tut. Wir haben dieses Lied gesungen, Warten auf den Herrn und auf den Adler schwingen. Ich weiß ganz genau, wie wir das jede Woche vor 5 Jahren bei einem Alpha-Kurs gesungen haben und wie durch diesen Alpha-Kurs 7 Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Und ich war einfach dann da und habe einfach Gott gesagt, danke. Danke für diese Menschen, die Jesus Christus jetzt nachfolgen. Denn wir haben dieses Lied jede Woche dann damals gesungen. Und für vielen von denen war das dieses Lied, wo sie viel Zugang auch zu Jesus Christus bekommen haben. Aber nicht nur wir werden daran erinnert, wer Gott ist durch Lobpreis, sondern wir werden auch aussprechen in der sichtbaren wie auch unsichtbaren Welt, wer Gott ist. Das ist das, was wir auch tun in unserem Lobpreis. Wir verkünden laut in der unsichtbaren Welt, der Herr ist allmächtig. Der Herr ist Gott. Und das ist das, was es ist. Die Gerechten werden hier ermahnt, den Herrn zu preisen. Und zwar wegen seines herrlichen Wesens. Oft, wenn wir Lobpreis auch dann singen, ist das, dass wir Gott seine Eigenschaften selbst zurufen. Gott, du bist heilig. Gott, du bist herrlich. Gott, du bist gnädig. Wenn wir wieder zurückgehen hier auf unserem ersten Versen jetzt hier. Freut euch den Herrn, ihr Gerechten, die Frommen sollen ihm recht preisen. Danke dem Herrn mit der Harfe, Lob singe ihm, singt ihm ein neues Lied. Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Gott ist würdig, unser Lob, Gott ist würdig, unsere Anbetung zu empfangen. Und nicht nur Sonntagvormittag. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur, wenn wir hier zusammenkommen, wo es ein tolles Band gibt, der uns da unterstützt, sondern auch, wenn wir zu Hause sind, dürfen wir Gott diese Lob und Anbetung bringen. Es muss nicht immer aus Gesang sein. Es kann auch, indem wir etwas aufschreiben. Es kann sein, indem wir etwas auch schaffen. Es kann einfach sein, indem wir einfach Gott mit unseren Worten denn da einfach mal ganz neu preisen und loben. Und das ist wichtig, dass wir Gott immer wieder diese Anbetung, diesen Lob bringen. Dazu ermahnt uns hier diesen Psalmist. Ab Vers 4 und 5, wir werden ermahnt, ihm zu preisen wegen seiner herrlichen Wesens und seine in der Schöpfung sich offenbarenden Majestät. Ja, also das haben wir jetzt hier. Wirklich, denn er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Vers 5. Wo entdecken wir Gott? Natürlich in sein Wort, natürlich in der Gemeinschaft miteinander, aber wir entdecken Gott auch in seiner Schöpfung. Und auch wie schrecklich gefährlich es gestern war mit dem Glatteis, es war doch auch ein bisschen schön. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar Blätter gesehen habt, die wirklich in Eis umhüllt waren. Also ganz kurz draußen war ich im Garten, habe ein paar Sachen gesehen und dachte, irgendwie ist das toll. Toll gefährlich. Meine Frau hat gesagt, du gehst nicht raus heute. Und ich habe echt wenige Male in meinem Leben gesagt, okay, stimmt, du hast recht, das ist doch ein bisschen zu gefährlich. Aber auf dem Rasen zu laufen ging und das einfach zu sehen, auch dann da die Grashalmen, wie sie mit Eis umwickelt waren, das war irgendwie interessant. Danke Gott, danke für deine Schöpfung. Ja, Gott offenbart sich auch in das, was wir sind. Dass unsere Hand sich so bewegen kann, ist unbegreiflich, was wir hier für einen Mechanismus haben. Gott schuf uns, und er schuf uns gut. Ab Vers 6 und 7, die Menschheit wird aufgefordert, sich vor Yahweh zu scheuen, weil seine Ratschlüsse sich so machtvoll in der Geschichte erfüllen. Wenn wir Vers 6 und Vers 7 hier anschauen, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, durch den Hauch seines Mundes. Er hält diese Wasser des Meeres zusammen. Alle Welt fürchtet den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf Erdboden wohnt. Gott sprach, 1. Buch Mose, und es wurde. Ich begreife es immer noch nicht, wie Gott aus dem Nichts etwas schaffen kann. Es gibt immer wieder diesen Witz, was ich gerne habe. Die Wissenschaft war so weit entwickelt, dass sie Gott herausfordern wollten, zu sagen, wir können auch Menschen schaffen. Wir haben es geschafft, Aminosäuren denn da zu entschlüsseln. Wir haben es geschafft, DNA jetzt da zu spalten und was Neues daraus zu machen. Und die haben Gott herausgefordert, wir wollen einen Wettbewerb machen. Wer kann den besten Mensch erschaffen? Und Gott sagt, okay, kein Problem. Und die Wissenschaftler fangen an und die nehmen dieses und jenes, wie ich gerade gesagt habe, Aminosäuren und DNA und so weiter. Und Gott sagt, nein, du musst mit nichts anfangen. Das habe ich geschaffen. Nun schaff mal etwas auf nichts. Dann können wir darüber reden, wer schaffen kann. Denn Gott hat gesprochen, aus dem Nichts entstand etwas. Entstand dieses Universum, was wir haben. Mit unseren Atomen und unseren Molekülen. Mit unseren Substanzen und Elementen. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde Licht. Für uns ist es einfach, das zu sagen. Aber was heißt das, dass ein Stern geboren werden? Was heißt das denn da, aus dem Nichts etwas zu schaffen? Das ist das, was hier steht. Ja, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Gott sprach und es wurde. Wenn wir Johannes 1 wieder lesen, was ich auch in der Adventszeit gelesen habe, das Wort war Mensch. Das Wort wohnte unter uns, aber die Welt wollte dieses nicht anerkennen. Die Welt wollte dieses Licht, dieses Wort, diesen Sohn Gottes nicht anerkennen und lehnt ihn sogar da ab. Vers 8 bis 11, Gottes Volk wird selig gepriesen. Entschuldigung. Alle Welt fürchtet den Herrn und vor ihm scheuen sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Plänen der Volker, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich seines Herzens Gedanken für und für. Und jetzt hier Vers 12, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Wir als Christen sind nun hineingepfropft. Wir als Christen sind nun auch Gottes Kinder. Wir sind Königskinder geworden. Jesus Christus hat uns nun durch sein Blut am Kreuz ein neues Testament, ein neues Bund gegeben. Und wir nun dürfen Gott Vater nennen. Aber, lieber Vater, nicht mehr nur Richter, nicht mehr nur Schöpfer, nicht mehr nur dieser distante Gott, der da oben ist, dessen Namen man nicht aussprechen dürfte. Wir dürften jetzt Papi zu Gott sagen, weil Jesus Christus diesen Zugang zum Vater frei gemacht hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und nur durch ihn können wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Und jetzt hier, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Wohl diese Menschen, dessen Gott der Herr ist. Die hat Gott zum Erbe gemacht. Wenn wir Römerbrief lesen, wenn wir Galaterbrief lesen, merken wir, welche Erbe Gott für uns vorbereitet hat. Dass wir erkennen können, welche guten Werke Gott schon längst vorbereitet hat vor Gründung dieser Welt. Darin sollen wir wandeln, darin sollen wir denn hier tatsächlich auch leben. Vers 12, die Allwissenheit und Vollmacht des Herrn und seine Fürsorge für sein Volk werden im Gegensatz zu den Schwächen des fleischlichen Arms verherrlicht. Wenn wir hier schauen, was das alles ist hier, ein König hilft seiner Macht nicht. Ein Held kann sich selbst nicht retten durch seine große Kraft. Rossen, damals waren das der wichtigste Streitmacht, was man hatte. Heute würde man sagen, Panzern und dann auch Kampfjets. Das kann uns nicht irgendwie helfen. Nur Gott. Nur Gott kann uns da helfen. Und das ist so wichtig, dass wir schauen, worauf wir unser Vertrauen setzen. Setzen wir unser Vertrauen auf das, was wir für mächtig halten? Oder setzen wir unser Vertrauen auf das, was die Welt vielleicht sogar für schwach erachtet? Jesus. 1. Korinther sagt, dass Jesus Christus verkündigt wird. Eine Dummheit für diese Welt, aber für uns Christen diese Hoffnung. Eine Hoffnung der Auferstehung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und diesen Psalm schließt hier auch mit einem inbrunstigen Bekennen des Gottesvertrauens. Siehe, des Herrn Augen sieht auf alle, die ihm fürchten, die auf seine Güte hoffen. Nicht eine Armee, nicht einen irdischen König, nicht irgendein Held, dem man sagt, oh Mann, der ist toll, sondern alleine unserem Herrn wird uns retten aus aller Not. Gott schaut. Er schaut auf unser Herzen. Er schaut, ob wir ihm fürchten. Es ist interessant, dass David das schon hier auch angesprochen hat. Es ist nicht dieses, nur ein Angst vor Gott zu haben, weil er uns bestrafen möchte. Diese Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang aller Weisheit. Diese Ehrfurcht vor Gott ist wirklich der Anfang von dieser Erkenntnis, wer Gott ist. Diese Furcht des Herrn, diese Ehrfurcht vor Gott ist das, was eigentlich unser Herz immer wieder durchdringt und was uns auch antreibt, zu leben, wie es Gott gefällt und wirklich Licht in dieser Welt zu sein. Ich glaube, letzte Woche hat Dagmar mich gefragt, Jason, warum kommst du immer wieder noch hierher? Ja, also ein bisschen anklagend, ein bisschen fragend, ein bisschen ernst gemeint. Aber okay, gut. Ich sage, du, also ich tue es nicht für euch, ich tue es für Gott. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man Gott da ehrt, indem man was tut. Das ist das, warum man Dinge tut. Das ist, warum ich helfe einer Gemeindegründung momentan in der Nähe von wo ich wohne. Deshalb helfe ich einer anderen Gemeinde da oben in Heide, da wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Deshalb helfe ich hier oder da oder dieses Ding zu tun. Es geht nicht darum, nur zu sagen, diese Gruppe von Menschen oder jene Gruppe von Menschen. Es geht darum, Gott, was kann ich tun für dich und dein Reich? Und das ist mir so wichtig. Ich tue das, was ich tue, hoffe ich, und ich hoffe ich das, was ihr auch tut, wo ihr euch einbringt. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern aus einem, jetzt ganz wichtig, einem gesunden Ehrfurcht vor Gott. Und diese gesunde Ehrfurcht vor Gott ist auch ein bisschen eine Dankbarkeit. Gott hat so viel für mich getan, ein bisschen kann ich auch zurückgeben und dann für ihn tun. Siehe, des Herrn Augen sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Ganz, ganz wichtig auch hier, wenn man Gott dient, wenn ich Gott diene, ich tue es nicht, weil ich hoffe, dadurch Bonuspunkte oben im Himmel zu haben. Dass ich eines Tages vor ihm stehe und sage, oh, das waren meine Sünden, das waren meine Bonuspunkte und die Bonuspunkte waren ein bisschen mehr und jetzt darf ich rein. Quatsch. Ich bin alleine auf Gottes Gnade, genau wie jeder andere im Raum hier, angewiesen. Die auf seine Güte, auf seine Gnade hoffen. Trotz meiner Sündhaftigkeit, Gott nimmt mich an. Nicht, weil ich etwas tue, sondern weil seine Liebe zu mir und zu uns so groß war, dass er seinen Sohn für uns gab. Obwohl wir noch, Römer 6, seine Feinde waren. Siehe, des Herrn Augen sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tod und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Liebe Leute, hier sehen wir noch einmal, Gott hat nicht versprochen, dass es immer uns gut geht. Wir werden sogar in Hungersnot erleiden. Aber Gott wird uns da am Leben halten. Er wird uns hindurchtragen, Psalm 23, auch wenn ich durch diese finstere Täler hindurchgehe, Gott ist bei mir. Und wir haben alle finstere Täler gehabt. Und wir werden noch Täler haben, wo wir sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da durchkommen kann. Aber Gott begleitet uns und er ist sogar bei uns, auch wenn wir es manchmal nicht so spüren. Vers 20 bis 22 noch einmal. Unsere Seele harrt auf dem Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild. Dieses altdeutsche Wort harren, festhalten, festklammern. Was ist unsere Hilfe? Unsere Seele harrt auf dem Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild. Hilfe in der Not und Schild, wenn jemand uns angreift. Und auch da werden wir immer wieder erleben, dass Menschen uns angreifen werden wegen unseres Glaubens. Auch wenn wir alles richtig gemacht haben, mit einem guten Motive, anderen werden das doof empfinden. Und da wird Gott unser Schild sein. Er möchte uns schützen. Er möchte uns verteidigen. Vers 21, denn unser Herz freut sich seiner. Und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Ich füge einfach Jesus hier ein. Steht nicht da, aber für mich und auch für uns als Christen ist dieser Name Jesus so wichtig. So viel Kraft ist in diesem Namen. Denn unser Herz freut sich was? Über mein neues Auto? Nein. Mein Herz freut sich über mein neues... Nein. Mein Herz freut sich über seine, über Gott. Worüber freut sich dein Herz? Freut sich dein Herz wirklich über Gott? Und worauf vertrauen wir? Vertrauen wir auf den König? Haben wir zwar nicht, aber wir haben ein EU und wir haben in Deutschland und wir haben so weiter. Vertrauen wir darauf? Vertrauen wir auf einen mächtigen Herr, der uns rettet? Unsere Armee? Nein, natürlich nicht. Wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Jesus schützt. Jesus begleitet. Jesus trägt uns dadurch. Damals war es natürlich diesen Namen Jehova, Yahweh, die sie gar nicht aussprechen dürften. Für uns ist das jetzt Christus geworden. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Trotz dieses Hungersnot, trotz dieser Bedrohung von Tod, deine Güte, Herr, deine Gnade, die niemals aufhört, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Wir hoffen auf dich, wir setzen alles auf dich. Diesen Beispiel habe ich einmal benutzt hier, vielleicht sogar zweimal, und auch bei unserer Alpha-Kurse benutze ich das immer wieder. Es gab einen Missionar, der dahin kam, irgendeine Insel im Pazifik, und er hat diese Sprache erlernt, und diese Sprache, da waren Menschenfresser, und die haben kein Wort für Vertrauen gehabt. Und er versuchte, die Bibel zu übersetzen, und die Bibel zu übersetzen, und das Wort Vertrauen ist ein bisschen schwierig. Und er hat einfach mal das einfach mit denen versucht zu erklären, was könnte ein Wort sein für Vertrauen. Und er kam auf diese wunderbare Idee, sich auf einen Stuhl zu setzen, die Füße nach oben hinzutun und sagt, was tue ich? ich tue mein ganzes Gewicht auf etwas, das mich trägt. Und das hat er, dieses Begriff, in diese ursprüngliche Sprache hat er benutzt für Vertrauen. Und das ist das, was wir tun dürfen. Wir dürfen mit unserem ganzen Gewicht, mit unserem ganzen Sein auch uns auf etwas verlassen, was uns trägt. Und das ist das, was hier steht. Denn deine Güte, Herr, sei über alles, weil wir dich auf dich hoffen, weil wir unser ganzes Gewicht, unser ganzes Sein auf dich verlassen und sagen, du, Herr, darfst uns tragen. Vielleicht ist diesen Psalm 33 für uns bisher unbekannt. Vielleicht war diesen Psalm 33 für uns bisher irgendwie wenig bedeutsam. Aber vielleicht jetzt werden wir neu einen Zugang dazu bekommen, für das, was Gott uns wirklich da tun möchte. Diesen heiligen Lied ganz neu groß machen möchte, wo wir als Heiligen dazu aufgerufen werden, Gott zu preisen. Nicht wegen unserer, was uns erfahren ist, unser Segen, den wir schon längst empfangen haben, nein, wegen seines herrlichen Wesens, wegen seiner Majestät in der Schöpfung. Wir werden dazu aufgerufen, wirklich auch Gott zu sehen aus der Macht, der alles lenkt und alles leitet und nicht unsere Ratschlüsse, nicht unsere Pläne als das Wichtigste halten. Wir sollten uns wirklich immer wieder sehen, dass wir ein Gottesvertrauen nicht nur brauchen, sondern dass der Grundlage ist für unser Christsein. Und dass wir immer wieder neu darum bitten, Herr, segne du uns, so dass wir auch in dieser Welt ein Segen sein dürfen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich möchte Dankeschön sagen für den Psalm 33. Ich möchte Dankeschön sagen, dass du zu mir, zu meinem Herzen gesprochen hast. Danke, dass da so viel drin ist. Und ich möchte wirklich bitten, Herr Jesus Christus, dass du uns immer wieder neu dein Wort aufschließt, dass wir darüber lernen, neu nachzudenken, einfach mal ein bisschen zu kauen, zu meditieren, neu einfach in uns immer wieder denn da darüber einfach mal vor dir das zu bringen und sagen, Herr, was bedeutet es für mich heute? Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass wir damit rechnen, dass da Kraft ist und dass das uns ganz neu einfach Vertrauen und Mut gibt, im Glauben vorwärts zu gehen. Danke, Herr. Amen.